Liebe Freunde, liebe Geschwister, das letzte Mal am letzten Sonntag, da haben wir von gutem Samen gehört, der in unsere Herzen fällt und Frucht bringen soll. Viel Frucht, hundertfältige Frucht. Und wir wollen heute uns über eine Frucht, die dieser Same bringen soll, in unseren Herzen Gedanken machen. Wir wollen uns heute etwas mit der Wahrheit Gottes beschäftigen. Und wir lesen aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 1 und 2. Erster Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 1 und 2. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Unsere heutige Zeit, die können wir auch als ein Zeitalter der Harmoniesucht bezeichnen. Man spricht heute nicht gerne von Gegensätzen, sondern versucht, alle Ansichten und Positionen miteinander zu verbinden. Oder man will die gegensätzlichen Ansichten nebeneinander stehen lassen. Auch unter den evangelikalen Gemeinden verfährt man häufig nach dem Motto, Lehre trennt, Liebe eint. Wir wollen gemeinsam die Bibel befragen, was Gottes Gedanken zu diesem Thema sind. Es klingt ja gut und scheint brüderlich zu sein, wenn man bemüht ist, Differenzen zu vermeiden. Der Apostel Johannes, von dem wir eben einige Verse aus seinem ersten Brief gelesen haben, wird als Apostel der Liebe bezeichnet. Wir haben aus dem ersten Brief ja die zwei Verse gelesen. In den 5 Kapiteln seines ersten Briefes finden wir den Begriff Liebe oder das abgeleitete Verb von Liebe, nämlich lieben, 35 Mal. Aber auch die Wörter Wahrheit und wahr werden 10-mal erwähnt. Damit macht der Apostel Johannes deutlich, dass Liebe und Wahrheit sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern zusammengehören. Diese Feststellung ist äußerst wichtig. Wahrheit und Liebe gehören eng zusammen, denn Wahrheit ohne Liebe, die verhärtet. Und Liebe ohne Wahrheit, die verweichlicht. Ich möchte das näher erklären. Wenn in einem seelsorgerlichen Gespräch, die ja manchmal nötig sind, ein Christ in liebloser Weise auf sein verkehrtes Verhalten, auf seine verkehrte Lebensweise, auf sein verkehrtes Tun oder auf Sünden aufmerksam gemacht wird, dann kann leicht das Gegenteil von Buße und Einsicht erreicht werden. Dann fühlt derjenige sich verletzt und schaltet auf stur. Es gilt das Wort in Galater 6, Vers 1, und wir hatten das auch betrachtet, als wir den Galaterbrief hier in den Mittwochstunden betrachtet haben. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringet ihr, die Geistlichen, einen solchen wieder zurecht, im Geiste der Sanftmut. Geist der Sanftmut, das setzt Liebe voraus. Liebe zu dem Betreffenden, mit dem man spricht. Und das ist bei Hirtendiensten sehr zu beachten. Aber das gilt natürlich auch, wenn ich jemanden in liebloser Weise von einer biblischen Wahrheit überzeugen will, dann wird das auch schlecht gelingen. Auch da ist Sanftmut und Liebe angebracht. Das Gegenteil ist, ich hatte gesagt, Liebe ohne Wahrheit verweichlicht. Ich meine geistlich verweichlicht. Auch dazu Beispiele. Wenn jemand hier steht und die Allversöhnung lehrt oder das Wohlstandsevangelium predigt und behauptet, dass Gott uns als Christen Wohlstand auf dieser Erde verheißen hat und ein wahrer Gläubiger nicht krank wird und es nur an unserer Glaubensschwäche liegt, wenn wir nicht gesund werden, dann ist Widerspruch unbedingt erforderlich, weil das Wort Gottes eine andere Wahrheit lehrt. Wenn man aus falsch verstandener Brüderlichkeit die verkehrten Aussagen nicht richtig stellt, wird die biblische Wahrheit aufgeweicht. Unser Harmoniebedürfnis, was wir ja alle mehr oder weniger haben, darf uns nicht wichtiger sein als die Wahrheit der Bibel. Da müssen wir die Prioritäten richtig setzen. Die biblische Wahrheit hat stets Vorrang vor unseren eigenen Gefühlen und vor unseren Wünschen. Außerdem werden die Menschen durch falsche Lehren auch in die Irre geführt und finden vielleicht niemals den Weg zur Errettung und zum Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Und ihr versteht mich bitte nicht falsch. Es geht hier nicht um persönliche Rechthaberei. Geht also nicht darum, eigene Meinungen und Ansichten, die sich nicht durch die Bibel deutlich belegen lassen, durchzusetzen. Das ist es nicht. Solche Differenzen meine ich nicht. Mir geht es um Ansichten, die im Widerspruch zur biblischen Wahrheit stehen. In 1. Korinther 13, Vers 6 lesen wir, die Liebe freut sich mit der Wahrheit. Auch in diesem hohen Lied der Liebe, wie ja Korinther 13 oft genannt wird, wird die Wahrheit an die Liebe gekoppelt. Und wenn in Vers 7 steht, dass die Liebe alles erträgt, dann ist damit nicht gemeint, dass sie die Unwahrheit erträgt. Die Unwahrheit erträgt die Liebe nämlich niemals. Leider wird dieser Vers manchmal aus dem Zusammenhang herausgenommen und zu einer falschen Gelegenheit zitiert. Aus diesem Grund fordert uns der Apostel der Liebe, der Apostel Johannes, auf, die Geister zu prüfen. Und das ist ein Befehl. Der scheint nicht mehr in unsere harmoniebedürftige Zeit zu passen. Es gibt überhaupt jetzt immer mehr kirchliche und auch gesellschaftliche Ansichten, die im Widerspruch zur biblischen Wahrheit stehen und auch laut geäußert werden. Das Wort prüfen, wie hier der Johannes ja schreibt, kann auch übersetzt werden mit etwas testen, etwas untersuchen, unterscheiden oder sinngemäß das Gute erkennen und etwas Böses herausfinden. Hinter dem Begriff steht das Bild von Metallen, die auf ihre Reinheit und auf ihren Wert untersucht werden. Wie dieses Prüfen geschieht, sehen wir im zweiten Vers, den wir ja auch gelesen haben. Ich lese ihn nochmal vor. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleische gekommen bekennt, ist aus Gott. Es geht dabei um die Person und die Bedeutung von Jesus Christus. Jesus Christus war als Mensch auf die Erde geboren worden und gleichzeitig auch immer Gott geblieben. Das ist eine Wahrheit, die über unseren Verstand hinausgeht und die wir einfach im Glauben festhalten müssen. Das können wir nicht erklären und dafür haben wir auch können wir auch kein menschliches Verständnis entwickeln. Aber vieles im biblischen Verständnis knüpft an diese Tatsache an. Und wir haben in der ersten Stunde unter anderem ja auch so etwas Wichtiges gelesen. Wer mich gesehen hat, sagt der Herr Jesus, hat den Vater gesehen. Das ist ja gar nicht anders möglich, als wenn der Herr Jesus nicht gleichzeitig auch Gott ist und aber als Mensch hier auf dieser Erde war. Es ist nicht damit getan, dass wir in Zeitschriften oder Verlautbarungen einfach von Jesus reden. Und oft werden schön klingende Worte von unserem Bruder Jesus geredet. Die ehrerbietige Rede vom Herrn Jesus wird meistens überhaupt nicht mehr gebraucht. Nebenbei gesagt vermisse ich leider auch in vielen Artikeln der AGB-Zeitschrift die Anrede Herr Jesus. Ich hoffe, dass das nur zufällig war und keine symptomatische Bedeutung hat. Ich will in diesem Zusammenhang eine Frage aufwerfen. Kann man überhaupt von Jesus sprechen und nicht den Geist Gottes haben, also nicht wiedergeboren sein, nicht bekehrt sein? Dazu gibt uns die Bibel eine Antwort. Ja, das geht durchaus. Man hält das aber kaum für möglich. Aber das musste schon der Paulus den Korinthern vorwerfen, dass ein Teil der Gemeinde einen anderen Jesus und einem anderen Evangelium durch Verführung geglaubt hat. Und das lesen wir im 2. Korinther Kapitel 11, Vers 3 und 4. Man wird es nicht für möglich halten, dass jemand die Worte so in den Mund nimmt von Jesus und trotzdem eine falsche Lehre bringt. Und wenn das damals schon möglich war, jetzt muss ich mal schlussfolgern, wenn das damals schon möglich war, dann ist das heute 2000 Jahre später erst recht möglich. Die Gefahr der Verführung ist noch viel größer geworden. Und deshalb bedarf es unserer ganzen Aufmerksamkeit. Um die Geister zu prüfen, benötigen wir eine umfassende biblische Kenntnis und eine Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und da sind uns die Beröer ein Vorbild. In Apostelgeschichte 17, Vers 11 wird davon geschrieben, dass sie ihn mit aller Bereitwilligkeit das Wort Gottes aufnahmen und untersuchten die Schriften, ob die Predigt in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes steht. Fragen, welche die Christologie betreffen, sind niemals Randfragen. Christologie bezeichnet die biblische Lehre über Jesus Christus. Es geht dabei um das Herzstück der Heiligen Schrift. Denn Jesus Christus zieht sich vom Alten Testament bis ins Neue Testament durch. Wenn wir annehmen, wir finden nur etwas über unseren Herrn Jesus im Neuen Testament, da irren wir. Das Alte Testament hat auch so viele direkte und indirekte Bezüge auf unseren Herrn Jesus. Und deshalb ist auch der Johannes bis zur Unfreundlichkeit entschieden, im 2. Johannesbrief, Vers 10, wenn er dort schreibt, wenn jemand zu euch kommt und die Lehre des Christus nicht bringt, so nehmet ihn nicht ins Haus auf und grüßet ihn nicht. Nun muss man wissen, das Grüßen der damaligen Zeit war etwas anderes, als wenn man aneinander vorbeigeht und guten Tag sagt. Da hielt man an, da hat man sich Gottes Segen gewünscht und da war ein kurzes Gespräch damit verbunden. Also das kam für den Johannes nicht in Frage. Das also, diese Entschiedenheit, da schreibt der Apostel der Liebe, ich muss das nochmal wiederholen, der Apostel, der ganz besonders über die Liebe im Evangelium und in seinen Briefen schreibt. Und hier haben wir wieder ein Beispiel dafür, dass Liebe nach göttlichen Gedanken nichts mit Toleranz auf Kosten der Wahrheit zu tun hat. Toleranz auf Kosten der Wahrheit, das ist das Problem. Ich hatte gesagt, Harmoniesucht ist ein Kennzeichen der heutigen Zeit. Man möchte niemanden auf die Füße treten und gibt dann schon mal schnell die Wahrheit auf, um dem anderen nicht sagen zu müssen, hier irrst du, das ist verkehrt, was du denkst und sagst. Ein weiteres Prüfkriterium lesen wir in Johannes Evangelium 10, Vers 27. Johannes Kapitel 10 ist ja bekannt, vom Hirten und der Schafe. Aber in Vers 27 lesen wir, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, sagte Herr Jesus. Und jetzt kommt das Wichtige, und sie folgen mir. Die Stimme des guten Hirten, unseres Herrn Jesus erkennen, wird nirgendwo besser zum Ausdruck gebracht wie in seinem Wort, in der Bibel. Das Prüfen der Geister setzt damit ein intensives Leben mit der Bibel und aus der Bibel voraus. Und dazu wollen wir uns immer wieder ermuntern und auch auffordern. Wir haben im täglichen Leben so viele Verpflichtungen. Wir haben aber auch viele Ablenkungen, mitunter Ablenkungen, die nicht nötig sind. Dass die Beschäftigung mit geistlichen Dingen leicht zu kurz kommen kann. Wichtig ist nicht nur das Kennen der Stimme des guten Hirten, sondern wichtig ist auch, dass wir ihm folgen. Das heißt, dass wir das tun, was Gott will. Es genügt nicht, theoretisches Bibelwissen zu haben, sondern Gott erwartet von uns auch, dass wir ihm gehorchen. Und gehorchen und gehorsam, das ist ein ganz unbeliebtes Wort. Heutzutage unbeliebter denn je. Weil ja jeder Mensch bemüht ist, selbst festzulegen, was richtig ist und was falsch ist. Das ist ja das Zeichen der Postmodernen heutzutage. Jeder Mensch legt fest, was richtig und was falsch ist, für sich, und lässt sich nicht gerne reinreden. Im Jakobusbrief wird uns aber deutlich gesagt, dass unser Glaube nicht nur durch Worte, sondern durch Taten bestätigt wird und durch unser Verhalten im täglichen Leben. Ein Beispiel: Gott versprach Abram, da hieß er noch nicht Abraham, sondern noch Abram, dass er eine unzählbare Nachkommenschaft bekommen würde. Und zu diesem Zeitpunkt, da hatte Abram noch keinen Sohn. Aber Abram glaubte Gott, so steht es in der Bibel. Und das hat Gott ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Aber später kam dann der Test. Ob der Glaube des Abraham, dann ist er inzwischen Abraham geworden, ob der Glaube des Abraham echt war. Nämlich, als er seinen inzwischen geborenen Sohn Isaak opfern sollte, hat Abraham bewiesen, dass sein Glaube nicht nur leere Worte waren. Wir kennen die Begebenheit. Abraham war 100 Jahre alt, als sein Sohn geboren wurde, und die Sarah 90. Da kriegt man normalerweise kein Kind mehr, auch damals nicht. Und da war der Sohn geboren worden. Und jetzt sagt Gott zu ihm, und das war 16, 17 Jahre später, so ungefähr war der Isaak alt, 16, 17 Jahre, gehe hin, opfer ihn auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Das war der Berg Moria, wo dann später der Tempel gebaut wurde, wo heute die Oman-Moschee steht. Und Abraham war gehorsam. Wir wissen, er musste den Isaak nicht opfern. Aber er war gehorsam. Er hat gesagt, wenn Gott von mir verlangt, dass ich ihn opfere, dann wird auch Gott mir ihn aus dem Toten wieder zurückgeben. Denn er hat mir ja versprochen, dass ich Vorfahre eines riesig großen, unzählbaren Volkes werde. So zahlreich wie die Sandkörner am Meeresstrand oder die Sterne am Himmel. Und das hat Abraham geglaubt. Also erst der Glaube und dann kam später der Test. Und das ist ja genau das, was der Jakobusbrief uns sagt. Liebe Geschwister, wenn ich jetzt so über Glauben, Vertrauen und über Gehorsam spreche, dann bin ich mir sehr wohl bewusst, dass dies auch meine Schwäche ist und biblische Kenntnis und Praxis oft auch nicht übereinstimmen. Aber ihr versteht, man muss solche Belehrungen auch sagen, auch wenn man selbst da nicht das absolute Vorbild ist. Aber wir wollen uns wieder unserem Hauptthema zuwenden. Wir können uns freuen, dass wir nicht nur in der Bibel Vorbilder haben, Vorbilder über das Festhalten an der biblischen Wahrheit. Darum geht es ja uns. Der evangelische Pastor Olaf Latzel in Bremen, und sicher haben viele von euch im Internet von ihm gelesen, ich weiß nicht, ob es auch im Fernsehen kam, dieser Olaf Latzel hat sehr deutlich gegen eine Aufweichung der Wahrheit vom Worte Gottes gepredigt. Er nahm entschieden Stellung gegen die Vermischung zwischen dem christlichen Glauben und dem Islam. Und er hat bezeugt, dass Allah nicht mit dem Gott der Bibel zu tun hat. Und das hat man ihm als Volksverhetzung ausgelegt. Aber Gott hat verhindert, dass ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Natürlich waren seine Pfarrerkollegen aus Bremen und der Umgebung gegen ihn. Denn alle Großkirchen in Deutschland haben ja die Charta Ecumenica unterschrieben und darin wird von dem einen Gott der Bibel und Allah gesprochen. Das heißt, der Gott der Bibel und Allah seien identisch. Und leider hat auch der Präsident der Baptisten, Siegfried Grossmann, am 30. Mai 2003 diese Ecumenica mit unterschrieben. Soweit hat uns die Harmoniesucht schon gebracht. Unser Gott fordert uns auf, die Feinde zu lieben, und im Koran werden die Moslems aufgefordert, die Ungläubigen zu töten. Kann das ein gemeinsamer Gott sein? Ist das nicht Blasphemie, also Gotteslästerung, wenn man dann von dem gleichen Gott spricht? Man hält es nicht für möglich, aber aus Harmoniesucht waren hochrangige Kirchenvertreter sogar zu einer solchen Schande bereit. Natürlich weisen wir solche Meinungen strikt zurück. Und die sind auch nicht Thema in unseren Gesprächen. Doch der Niedergang des christlichen Zeugnisses beeinflusst alle Gemeinden, mehr oder weniger. Und es geht tröpfchenweise. Deshalb kann nicht zeitig genug davor gewarnt werden. Unsere jungen Geschwister, die am Anfang ihres Glaubenslebens stehen, sollen uns nicht später mal den Vorwurf machen, dass wir nicht Klartext gesprochen hätten. Zu diesem Thema passt auch ein Ereignis auf dem diesjährigen Kirchentag in Stuttgart. Wie schon im Jahre 2011 in Dresden durften auch dieses Jahr keine messianischen Juden, also Judenchristen, teilnehmen und sich dort auf dem Kirchentag äußern. Schon dafür findet man keine Worte. Aber dafür wurde eine muslimische Sängerin, Hülya Kandemir, eingeladen, die sich entschlossen hat, und das hat sie öffentlich proklamiert, nur noch für Allah zu singen. Und mit den Kirchentagsbesuchern studierte sie tatsächlich eine eingängige Popmelodie ein mit dem Text zu Deutsch: Es gibt keinen Allah außer Allah. So weit sind wir in Deutschland schon gekommen. Man hält das nicht für möglich, aber das sind Tatsachen, die sich gerade erst, was Stuttgart anbetrifft, vor kurzem ereignet haben. Ich sprach vorhin von Vorbildern in unserem Land. Und da möchte ich auch Lutz Schäufler mit seinem Evangelisationsteam hier in Sachsen nennen. Als die evangelische Kirche praktizierte Homosexualität unter Pfarrern tolerierte, hat das Evangelisationsteam dies lautstark verurteilt. Und warum? In der Bibel wären derartige Praktiken deutlich als Gräuel in den Augen Gottes bezeichnet. Und das Evangelisationsteam an der Spitze, Lutz Schäufler, hat gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das gilt natürlich für alle, die an Gott glauben. Lutz Schäufler und sein Evangelistenkollegen haben das Predigtverbot in der Kirche in Kauf genommen, auch wenn es ihre Existenzgrundlage bedrohte. Die evangelische Kirche war leider wieder vor der gesellschaftlichen Meinung, besonders vor der Politik der Grünen, eingeknickt. Harmoniesucht, ich sagte ja, kennzeichnet leider unsere heutige Zeit. Gottes Wort zählt nicht mehr. Auf keinen Fall zählt es bei vielen, die sich Christen nennen, mehr als die Meinung von Menschen. Wir sind eine Brüdergemeinde mit einer über 100-jährigen Tradition hier in Chemnitz. Und daran haben wir uns erst vor einigen Jahren in Dankbarkeit zu unserem Gott und Vater erinnert. Und wenn wir von Brüdergemeinde sprechen und eine Brüdergemeinde bleiben wollen, dann geht es weniger um eine menschliche Tradition, sondern in erster Linie um geistliches Verständnis und biblische Erkenntnis. Das verlangt auch von uns, dass wir die geistlichen Erkenntnisse unserer Gründungsväter kennen. Vieles ist da in Vergessenheit geraten, weil die alten Schriften nicht mehr gelesen werden. Natürlich wird die Diskrepanz zu den kirchlichen Ansichten, die heutzutage geäußert werden, immer größer. Dazu gehört auch die Verkündigung des kompromisslosen Evangeliums. In Gottes Augen sind alle Menschen Sünder. Weil Gott aber die Menschen liebt, hat er durch Jesus Christus einen Rettungsweg zur Sündenvergebung angeboten. Und wenn jemand hier ist, der Jesus Christus noch nicht seine Schuld bekannt hat, der sollte es heute unbedingt noch tun. Es gibt keinen anderen Weg zur Errettung. Der Herr Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Auch das haben wir heute in der ersten Stunde gelesen. Es gibt nur diesen einen Weg, der zu Gott führt. Und diese biblische Aussage verstößt gegen das humanistische Toleranzverständnis der heutigen Gesellschaft. Und auch mancher Christen, die es leider auch anders sehen. Wenn wir an dieser Ausschließlichkeit festhalten, ernten wir kein Lob, sondern von vielen werden wir Ablehnung erfahren. Aber das müssen wir einfach aushalten. Wir wollen nicht einem falschen Harmoniebedürfnis heraus, aus einem falschen Harmoniebedürfnis heraus biblische Wahrheiten aufgeben. Unser Herr Jesus wurde von den meisten religiösen Menschen in Israel verachtet und abgelehnt. Und uns wird es kaum besser gehen, das hat er selbst gesagt. Uns wird es nicht besser gehen, wenn wir konsequent am Worte Gottes festhalten. Aber dazu wollen wir uns ermuntern. Denn für diese Glaubenspraxis hat uns Gott seinen Segen verheißen. Und ich möchte mit dem Dichter des 119. Psalmes zum Ende kommen. Ich lese die Verse 105 bis 112. Ihr könnt auch gerne nachlesen. Psalm 119, Vers 105 bis 112. Dieser Psalm ist ja der längste Psalm. Wir lesen diese Verse 105 bis 112. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und Licht auf meinem Weg. Ich habe geschworen, will es halten, dass ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit bewahren will. Ich bin tief gebeugt. Herr, belebe mich nach deinem Wort. Herr, lasse dir doch wohlgefallen die freiwilligen Opfer meines Mundes und lehre mich deine Rechtsbestimmungen. Mein Leben ist ständig in Gefahr, aber ich vergesse dein Gesetz nicht. Die Gottlosen haben mir eine Schlinge gelegt, aber ich bin von deinen Vorschriften nicht abgeirrt. Deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbe. Denn sie sind die Wonne meines Herzens. Ich habe mein Herz geneigt, deine Satzungen zu erfüllen, auf ewig bis ans Ende. Er meint natürlich bis an sein Lebensende. Diese Haltung des Psalmisten, dieser Haltung sollten wir nacheifern. Es sollte unser Glaubensleben kennzeichnen, dass wir bemüht sind, uns nach seinem Wort zu richten. Unser Herr Jesus Christus wird uns bei unserem aufrichtigen Bemühen auch helfen. Amen.